Wer war denn letzte Woche mal da? Kurz mal ein Handzeichen bitte. Ja, also ihr habt schon ein bisschen was mitbekommen. Und zwar, wo wir gerade drin sind. Und zwar in der Predigtserie vom Epheserbrief. Und da geht's heute weiter. Aber vielleicht für die, die noch nicht da waren. Vielleicht kurz, was war denn letzten Sonntag? Der Spencer hat uns das erste Kapitel nahe gebracht, hat uns mit reingenommen, was es heißt, wenn wir zu Jesus gehören, dass wir reich in dem Sinn, dass wir beschenkt sind, gesegnet sind, Erben sind, dass wir Vergebung erfahren und dass es einfach unglaubliche Fülle in Jesus ist. Und die haben wir und die dürfen wir auch in Anspruch nehmen und das auf unser Leben auch ausfüllen. Aber vielleicht ist es manchmal nicht so. Vielleicht leben wir dann wie als Bettler, obwohl wir doch reich sind in Gott. Und die Kapitel, heute geht es in Kapitel 2 weiter, die Verse 1 bis 10. Und die Kapitel sind ja eigentlich eine menschliche Erfindung, damit wir ein bisschen Orientierung haben, was lesen wir eigentlich gerade, wo sind wir unterwegs. Aber eigentlich geht es hier nahtlos weiter. Und deswegen möchte ich nochmal die letzten Verse vom Kapitel 1 lesen. Genau, ab Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und das ist eigentlich das Gebet, das Paulus hier betet für die Gemeinde, für uns. Und das soll auch mein Gebet werden. Ich hoffe auch euer Gebet, dass wir immer mehr erkennen, wer Jesus ist. Dass wir immer mehr erkennen, dass wir mit Christus verbunden sind und dass wir eine Fülle haben, ein neues Leben und ja, er regiert und er uns die Augen dafür öffnet. Und das eigentlich Krasse ist, dass ja, Gott mit seiner ganzen Fülle in uns, in seiner Gemeinde, also hier ein Teil davon, ein kleiner Teil von seiner Gemeinde, in uns lebt und in uns wohnt. Und ja, das ist so das, wo wir jetzt herkommen, von letzten Sonntag auch. Und jetzt geht's gleich weiter in den Versen 1 bis 3. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Vielleicht ist nicht der schönste Abschnitt, wenn man in die Bibel schaut, aber es ist schon krass, was Paulus hier beschreibt. Er beschreibt das alte Leben, wenn wir Jesus nicht kennen, noch nicht kannten. Und er macht hier eine knallharte Diagnose. Er sagt eigentlich, wenn wir Gott nicht haben, wenn wir nicht mit ihm leben, sind wir geistlich tot. Nicht irgendwie krank, nicht so, ach, man lebt vor sich hin und das Fundament muss erst noch gestärkt werden oder irgendwie schwächelt man einfach so rum. Nein, man ist tot. Herzstillstand. Da ist kein Leben ohne Gott in der geistlichen Welt. Und ja, das ist gar nicht mal so eine schöne Diagnose, würde ich sagen. Wenn wir Gott nicht haben, dann sind wir tot. Und warum? Schreibt er auch. Und zwar aufgrund unseren Verfehlungen und Sünden, die wir machen. Und wir haben nämlich nicht Gott gehorcht, sondern wir lebten nach den Maßstäben der Welt. Beschreibt hier die Neue Genfer Übersetzung. Die Elberfelder schreibt es ein bisschen anders. Die schreibt gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Im Griechischen steht hier ein Wort, das heißt Äon. Und das bedeutet genau das, was die Elberfelder sagt, eigentlich Zeitalter, Zeitlauf. Und das Judentum rechnete grundsätzlich auch mit zwei Zeiten. Einmal das Gegenwärtige und dann noch das Kommende. Und das Kommende ist bestimmt von dem Messias, von seiner Herrschaft, dass er alle Dinge neu ordnet. Und das Gegenwärtige ist so ein bisschen der Gegensatz davon, nämlich dass ein anderer herrscht. Und das ist nicht Jesus, das ist der Böse, der Teufel, der Satan. Ja, und ja, momentan sind wir noch in diesem gegenwärtigen Zeitalter. Und das Kommende, das kommt noch. Das wird noch unglaublich schön werden, aber momentan sind wir da. Und wir lebten nach diesen Maßstäben sozusagen der Welt. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn du nämlich sagst, ich bin neutral, das geht eigentlich nicht. Man könnte es wünschen, ich wäre jetzt doch gern so eine neutrale Schweiz. Wir machen nicht mit. Nein, das gibt es in der geistlichen Welt nicht. Entweder gibt es einen, du dienst oder bist unter der Herrschaft Gottes oder du bist unter der Herrschaft des Teufels. Da gibt es nicht, ach, ich bin da irgendwo in der Mitte. Nein, das gibt es nicht. Sondern du bist entweder oder. Das ist jetzt vielleicht eine harte Aussage. Wir lesen es noch in anderen Stellen in der Bibel. Nämlich in 1. Johannes 3, Vers 10 lesen wir, daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Harte Aussage, aber es ist so. Es ist eine Realität, eine geistliche Realität, die wahr ist. Entweder oder. Und ja, wir lebten danach, nicht nur nach diesen Maßstäben der Welt und ließen uns von diesem vom Teufel leiten, sondern wir ließen uns auch von unseren Begierden und unseren Verlangen leiten. Also alles, was ich möchte, das nehme ich mir. Alles, was mir gehört, ich möchte mein Leben leben. Und das ist die menschliche Natur. Und das ist spannend, weil die ist genau wie der Teufel. Die ist gegen Gott. Die gehorcht nicht Gott. In Galater 5, 17. Und denn diese menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das ist ein Kampf. Das ist ein Ziehen. Und wir stehen da und müssen uns entscheiden, lasse ich mich von meiner Natur leiten oder lasse ich mich von Gottes Geist leiten. Und wenn wir noch nicht Jesus haben in unserem Herzen, in unserem Leben, dann ist diese Seite unglaublich stark. Dann ist es natürlich klar, wir haben uns von der alle, glaube ich, mal irgendwann leiten lassen oder lassen uns auch immer wieder von der Seite leiten. Und die ist ziemlich laut manchmal, diese Seite, die sagt dann, ach, tu doch, was du willst. Nimm dir, was du brauchst, dein Leben, deine Entscheidungen. Ach, das ist doch so viel einfacher, wenn du das entscheidest und nicht mal auf Gott wartest. Ich bestimme, wie ich meine Zeit verbringe und so weiter und so fort. Wenn wir nicht zu Jesus gehören, stehen wir genau unter diesen Einflüssen und haben uns auch davon leiten lassen, nämlich die Maßstäbe der Welt, unsere sündhafte Natur und der Teufel, die uns leiten möchten und die über uns herrschen möchten. Wir lesen mal noch ein Stück weiter, weil es wird deutlich schöner. Aber jetzt passiert was Entscheidendes. Jetzt greift Gott ein. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Wir sind nicht, wenn wir Jesus haben, sind wir nicht mehr geistlich tot. Gott erweckt uns zum neuen Leben. Und er schenkt uns ein neues Leben mit Jesus Christus. Er hat Erbarmen mit uns, er hat Mitleid. Seine Liebe ist die Motivation, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir gerettet werden und dass wir mit ihm leben können. Und Gott macht hier drei Dinge. Einmal macht er uns mit Jesus Christus lebendig und rettet uns. Er weckt uns vom Tod und er gibt uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt. Das könnte man sich meinen. Ja, okay, die ersten zwei Punkte, das kennen wir. Das kennen wir vielleicht auch vom Bild der Taufe, wo wir untertauchen, die Symbolik für den Tod, wo wir sterben und dann mit Jesus wieder auferweckt werden zum neuen Leben. Das ist das, was wir in der Taufe feiern und bekennen nach außen hin, dass wir mit Jesus Christus auferstanden sind und ein neues Leben haben. Aber der dritte Punkt, er gibt uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt. Das haben wir gerade gelesen. Da können wir doch eigentlich meinen, jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt, weil das kommt doch eigentlich erst noch am Ende, oder? Dann, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir doch bei ihm sein. Aber jetzt schon? Was meint Paulus hier? Paulus meint, dass wir in Jesus Christus einen Stellvertreter im Himmel haben. Und da schauen wir vielleicht nochmal kurz ins erste Kapitel nochmal rein. Das hilft uns vielleicht, das nochmal zu verstehen. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. So, Jesus thront im Himmel. Und jetzt kommt, dann steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Name hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Wir haben in Jesus einen Stellvertreter im Himmel und dadurch einen Platz im Himmel. Das ist schon mal verrückt, wie sich das anhört, aber es ist Realität. Und dadurch haben wir einen, der regiert in der himmlischen Welt. Er regiert, er hat alle Macht, er regiert auch über den Teufel in der himmlischen Welt. Das ist bereits schon Realität. Noch nicht, vielleicht auf dieser Welt. Da merken wir vielleicht noch die Auswirkungen des Teufels oder unserer sündhaften Natur. Aber im Himmel, in der himmlischen Welt, regiert Jesus. Er hat den Sieg schon, das weiß auch der Teufel. Aber er regiert bereits schon. Und das heißt, für uns, wir sind bereits Sieger. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer erleben. Wir haben den Sieg in Jesus Christus. Und das ist reine Gnade. Und in Christus gilt für mich bereits also jetzt, was in Zukunft dann noch sichtbare Realität wird. Es ist schon ein jetzt schon, aber noch nicht. Also es ist so, man steht so dazwischen. Es ist so eine Zwischenzeit, und ja, in der wir leben dürfen oder einfach hineingestellt sind. Aber wir haben noch eine weitere Ausblick, und zwar werden wir nicht nur einen Platz im Himmel haben, sondern wir dürfen auch Jesus herrschen. Und zwar lesen wir in Daniel 7,27, das heilige Volk des Höchsten, also die Gemeinde Gottes, erhält Herrlichkeit, Herrschaft und Macht über die Königreiche unter dem Himmel. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich, ihm werden alle dienen und gehorchen. Man merkt schon, hier wird es nochmal klar, dass wir gemeinsam mit Christus herrschen werden. Und an anderer Stelle zeigt es auch, wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wir werden gemeinsam mit Jesus herrschen. Das ist irgendwie eine Vorstellung für mich, wo ich denke, was bedeutet das für mich? Ich glaube, ich kann es selber noch nicht ganz genau fassen, was das bedeutet, aber ich stelle es mir so vor, dass ein Königreich ist, da ist ein König, der ist gerecht, der ist gut, und mit dem darf ich an einem Tisch sitzen und herrschen, und das heißt, wir dürfen dann mit ihm gemeinsam das Reich gestalten, und das wird unglaublich schön. Und das ist eine Ehre, die wir haben dürfen in Gott. Wir schauen mal noch in den letzten Abschnitt vom Text, und zwar geht es da weiter. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich finde, hier wird nochmal der Kontrast zum alten Leben, wo wir Jesus nicht gekannt haben, so deutlich. Und der größte Unterschied ist einfach die Gnade. Die Gnade Gottes macht alles anders. Es verändert alles. Und zwar sind wir durch die Gnade verändert. Und in Jesus Christus zeigt Gott seine Gnade. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Und da finden wir wieder, spannenderweise, das gleiche Wort wie am Anfang, das griechische Äon, also das Zeitalter. Und eigentlich gibt es im Griechischen kein Wort für die Ewigkeit, wenn ich richtig gelesen habe, oder dass Benz jetzt nicht irgendwas reinwirft, dann wird das wohl stimmen. Und ja, weil sie beschreiben das einfach eine Zeit ohne Ende. Wir haben dieses Wort Ewigkeit, aber sie beschreiben es als eine Zeit ohne Ende. Und spannenderweise steht dieses Wort hier in dem Kontext im Plural. Davor haben wir es Einzahl gehabt, also Äon, und jetzt sind es Äonen, also mehrere Zeitalter. Bedeutet, die erste Zeit war begrenzt. Das ist ein Zeitalter, dann irgendwann ist vorbei. Und im Plural bedeutet es ist eine Zeit, die nicht begrenzt ist, wo mehr kommen wird, wo es eine Zeit ist ohne Ende. Bedeutet nochmal, dass es so viel mehr auch nochmal kommen wird und es so viel größer ist als das jetzige Leben. Es ist eine Zeit ohne Ende. Und diese Zeit die nennt man auch die Gnadenzeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Die Gnadenzeit hat begonnen und die hat eigentlich mit Jesus Christus schon ein Stück weit begonnen. Und die geht aber noch weiter und wir werden dann dort noch mehr erkennen, wie groß seine Gnade ist. Und ja, Gnade, weiß nicht, was du mit diesem Begriff manchmal anfängst, vielleicht kennst du es einfach, ist halt so ein christliches Wort, Gnade, aber eigentlich ist es ein sehr altes Wort. Eigentlich kann ich nicht mit dem viel anfangen, ist ein bisschen abgedroschen auch. Aber wenn man Gnade mal ein bisschen genauer anschaut, dann ist es eigentlich voll das schöne Wort. Und vielleicht hilft es dir, wenn man vielleicht andere Wörter dafür einsetzt, wie zum Beispiel Gunst. Du hast Gunst gefunden bei Gott. Oder Wohlwollen, Wohltat. Gott ist dir wohlgesinnt. Gott schenkt dir seine Gnade, er schenkt dir seine Gunst. Das ist eigentlich genau das alles, was du beschreibst. Das ist Gnade. Gott ist dir gegenüber freundlich. Er ist für dich. Er will das Beste für dich und er schenkt dir seine Gunst. Alles eins, Gnade. Nichts als Gnade. Das ist alles, was Gnade bedeutet. Sein Wohlwollen mit uns. Denkst du, ja okay, das sind auch alte Wörter, Wohlwollen, Gunst und so weiter. Ja okay, kann ich verstehen, das Argument. Aber wenn wir uns vielleicht mal die andere Seite anschauen, dann merkt man vielleicht mal, was Gnade wirklich ist. Weil wenn wir gnadenlos anschauen, und das kennen wir, glaube ich, ganz gut, oder? Weiß nicht, wer Filme schon ein paar Actionfilme geschaut hat, irgendwelche gnadenlos, wo keine Erbarmen da ist, wo einfach jeder, der irgendwas angetan hat, einfach wieder niedergemacht wird. Und das ist, erkennen wir oft oder sehen wir in Filmen. Oder vielleicht erlebst du es auch in deinem persönlichen Alltag, wo du denkst, boah, ich habe in meinem Alltag, sind die so gnadenlos, ich kriege nur solche Blicke ab, die wo denken, boah, am liebsten wäre ich jetzt nicht mehr da. Oder was auch immer. Und das ist, ja, da merken wir manchmal, was dann wirklich Gnade ist, weil gnadenlos ist niederdrückend, ist klein machen und es ist, oh, das ist so erdrückend. Aber wenn du an die Gnade denkst, dann ist es ein Ort, wo du aufatmen darfst. Einfach mal, ach, schön. Das ist Gnade. Ein Ort, in dem du aufleben darfst, neues Leben bekommst, obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. Das ist Gottes Geschenk, ein Ort, in dem du einfach mal aufatmen darfst. Und das ist unglaublich schön. Gnade ist aber der Grund für unsere Rettung. Manchmal denken wir, der Glaube ist der Grund für unsere Errettung. Nein, das ist die Gnade. Der Glaube ist der Weg. Wir brauchen unseren Glauben, damit wir gerettet, wir sind nicht aufgrund unseres Glaubens gerettet, sondern aufgrund der Gnade. Glaube ist immer der Weg. Und Glaube, spannenderweise, ist eigentlich auch kein Menschenwerk. Wenn du denkst, oh, ich habe jetzt einen Glauben, an den halte ich mich fest, dann klammerst du dich eigentlich dein eigenes Werk fest. Nein, Glaube ist von Gott, ist Gottes Gabe an uns. Wir lesen in Galater 5, 22, das sind die Früchte des Heiligen Geistes und darunter ist auch der Glaube. Also es ist das, was Gott uns schenkt mit ihm, dass wir an ihm glauben können. Und der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, der Verkündigung. Lesen wir in Römer 10. Also es ist, Gnade ist ein Geschenk Gottes und auch Glaube ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Aber die Gnade ist es, die uns rettet, nicht unser Glaube. Es ist der Grund, die Gnade. Und Gnade ist Gottes Geschenk. Und das wird es auch immer sein. Gnade ist nicht irgendwie an Leistungen geknüpft. Gnade ist bedingungslos. Da kannst du tun, was du willst. Du kriegst die Gnade nicht. Das ist ein Geschenk. Das muss dir geschenkt werden. Du musst es annehmen. Das ist das Einzige, was du eigentlich machen musst. Aber du kannst es dir nicht verdienen. Egal, was du getan hast, was du tust oder tun wirst, Gnade bleibt Gottes Geschenk an uns. Und unser Leben ist das Ergebnis der Gnade Gottes. Dort, wo du jetzt stehst, was du vielleicht alles erlebt hast, erreicht hast, ist im Endeffekt Gottes Gnade, weil wir lesen, denn wir sind Gottes Werk. Gott hat uns gemacht, er begleitet uns und das, was wir erleben, ist im Endeffekt nichts als Gottes Gnade. Wir bekommen ein neues Leben durch Jesus und dürfen das tun, was gut und richtig ist. Und das Schöne daran ist, dass wir das nicht irgendwie selbst erfinden müssen, was wir jetzt tun dürfen, wo Paulus drüber schreibt, sondern Gott bereitet es vor und wir dürfen einfach nur schauen, was bereitet denn Gott jetzt vor? Was macht Jesus? Und ja, da dürfen wir reingehen und das tun, was er vorbereitet hat. Gottes Wohlwollen steht über deinem Leben. Gottes Gnade steht über deinem Leben. Gottes Gunst steht über deinem Leben, über jedem Leben. Und seine Gnade ist der Grund, warum wir gerettet sind. Durch sie sind wir nicht mehr tot, sondern durch Jesus neu gemacht. Wir haben ein neues Leben. Durch die Gnade tragen wir den Sieg in Jesus Christus. Also Gnade ist vielleicht so ein kleines, altes Wort, aber es ist unglaublich schön. Es ist so kostbar, manchmal vielleicht auch unbegreiflich, aber uns ist unverdient. Es ist Gottes Geschenk an jeden von uns. Und ich weiß nicht, wo du mit dem Thema Gnade stehst. Für mich war es in der Predigtvorbereitung irgendwie wieder schön, weil Gnade, das hört man irgendwie gefühlt in jeder Bibelstelle, ah, da geht es um die Gnade Gottes. Aber es war irgendwie schön, nochmal da reinzugehen und zu merken, Gottes Gnade ist so entscheidend, sie ist so der Game Changer in unserem Leben. Und ja, ich wünsche euch, dass ihr das immer mehr erfahren dürft. Und ich habe euch jetzt noch was zum Vertiefen, ein paar Fragen mitgebracht. Ihr könnt es auch gerne abfotografieren. Und vielleicht auch eine Einladung dafür, dass man vielleicht beim Kaffee später vielleicht drüber austauscht, was das Thema Gnade vielleicht bei euch auslöst oder wo ihr da gerade dran seid. Und zwar dürft ihr die Fragen euch gerne durchlesen. Wir werden im Moment auch der Stille haben. Und danach wird uns das Lobpreisteam in die Anbetung weiterführen.